Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Ein besonderes Grüß Gott geht nach Wien zu Pater Karl Weiler. Schön, Pater Karl, dass du wieder dabei bist bei SDS auf KTV. Pater Karl, die letzte Pforte des heiligen Jahres ist geschlossen, St. Peter. Aber das heilige Jahr wirkt in gewisser Weise nach, was ein Thema betrifft, nämlich ins heilige Jahr fielen zwei bedeutende Konzilsjubiläen. 1700 Jahre Konzil von Nicäa, das war ja dann der Grund für die erste apostolische Auslandsreise von Papst Leo. Und dann eben auch Abschluss 60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Und aus diesem Grund, das Zweite Vatikanische Konzil tagte ja vom 11. Oktober 1962 bis 8. Dezember 1965. Wir beide sind allein schon deshalb nicht vorkonziliar, weil wir zur Zeit des Konzils geboren sind. Und am 7. Januar im neuen Jahr, also gleich nach Abschluss des Heiligen Jahres, hat Papst Leo eine Katechese-Reihe begonnen über die Konzilsdokumente. Und unser Papst möchte, dass dieses Konzil, ich zitiere, nicht durch Hörensagen oder bereits erfolgte Interpretationen wieder ganz neu kennengelernt wird, sondern durch erneutes Lesen der Dokumente. Und warum? Weil er sagt, das Zweite Vatikanische Konzil ist das Lehramt, das auch heute noch wortwörtlich der Leitstern auf dem Weg der Kirche ist. Klares Bekenntnis von unserem Papst zum Zweiten Vatikanum, aber wie könnte es anders sein?
Also das Furchtbare ist ja, das Zweite Vatikanische Konzil ist das 21. Konzil und tagte von 1962 bis 65, hat 16 Dokumente verabschiedet, darunter 4 Konstitutionen, und alles, was vom Konzil geblieben ist, oder wenn Leute vom Konzil sprechen, dann meinen sie irgendwelche krude Vorstellungen über Liturgiereformen und so weiter oder irgendwas, was nicht funktioniert hat, oder die einen verstehen irgendwas Progressives, Liberales darunter und die anderen sind dagegen, weil sie also irgendwie, also es ist ganz schrecklich. Ich habe mich sehr gefreut eben, dass Papst Leo diese Katechesenreihe eröffnet. Der letzte große prägende Konzilsteilnehmer, er war damals noch nicht Bischof, war ja Benedikt XVI., der vor 3 Jahren gestorben ist. Also wir sind hier wirklich jetzt in einer Zeit nach dem Konzil. Wie gesagt, also wir beide sind 63 geboren, also wir sind in der ersten Konzilsphase geboren. Wir haben selber nicht mehr miterlebt, aber da ist so ein Mythos verbunden mit dem Konzil. Und wenn man die Texte liest, ist das die beste Therapie, also für Vorurteile gegenüber dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder für Falschmeinungen, die über das Zweite Vatikanische Konzil verbreitet wird, ist es, die Texte zu lesen. Zum Beispiel die Konstitution über die Kirche. Christus ist das Licht der Völker und sein Amt, sein Widerschein leuchtet auf der Kirche wieder. So wie die Sonne den Mond bestrahlt, so strahlt die Kirche jetzt eben das Licht Christi wieder. Also es sind wirklich Themen, die ganz entscheidend sind. Oder das, was die Leute weniger interessiert, aber über die göttliche Offenbarung, wo Probleme jetzt eben geordnet wurden und dogmatisch geklärt wurden, die über Jahrhunderte da waren, Verbalinspiration und so weiter. Natürlich, die Liturgiereform ist prägend. Dann gibt es auch so Dekrete, die eigentlich mittlerweile völlig passé sind, über Kommunikation. Wir sind 1965, ja, wo das Fernsehen gerade erfunden worden ist. Inzwischen surfen alle im Internet herum und jeder hat seine eigene Medienverbreitung. Und die Influencer machen gerade einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die jungen Leute wieder zum Glauben finden. Also es ist wirklich toll. Ich freue mich sehr über diese Katechesenreihe. Man muss allerdings sagen, und das ist ein Fehler des Lehramtes, also das traue ich mir so zu sagen, die Quantität der Texte, ja, macht es einem wirklich schwer. Und ich muss auch sagen, also in den letzten Jahren, was wir da alles für Enzykliken und apostolische Schreiben gehabt haben, die Texte werden immer länger, ja, und das, was hängen bleibt, wird immer weniger. Also da müsste man sich auch überlegen, wie die Methode jetzt eben auch dem Effekt entspricht. Also das Zweite Vatikanische Konzil hat tatsächlich mehr Text produziert als alle 20 Konzilien davor. Und Papst Leo XIV. Wird uns jetzt dann in den nächsten Katechesen so kleine Punkte geben, damit wir uns orientieren können, was das eigentlich vor 60 Jahren gewesen ist.
Papst Leo XIV. Sagt, das Konzils, die Dokumente bleiben der Leitstern auf dem Weg der Kirche. An dieser Stelle zitiert der Papst Benedikt den 16., der gesagt hat, die Konzilsdokumente haben im Laufe der Jahre nicht an Aktualität verloren. Ihre Lehren erweisen sich sogar als besonders nützlich in Bezug auf die neuen Anliegen der Kirche und der jetzigen globalisierten Gesellschaft. Aus der ersten Botschaft nach der Messe mit den wahlberechtigten Kardinälen am 20. April 2005, ein Wort von Benedikt dem 16.
Also man muss hier natürlich schon unterscheiden. Benedikt der 16., der ja Berater war auf dem Konzil und maßgeblich an Dei Verbum mitgearbeitet hat, an der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, die hängen geblieben war. Also im 19. Jahrhundert, da gab es eine andere Konstitution, wo es nur über das hierarchische Amt des Papstes gegangen ist. Also das sind ganz, beziehungsweise Dei Filius. Also das sind ganz wesentliche Dinge geschehen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wenn man zum Beispiel diesen einen Satz nur nimmt, nicht aus Lumen Gentium, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Ja? Also es gehört zum Wesen der Kirche, missionarisch zu sein, was dann auch im Decretum ad Gentes, also über die Missionstätigkeit der Kirche kommt. Was ist denn geschehen nachher? Ja, dann gab es die Enzyklika von Johannes Paul II. Redemptoris Missio. Also es sind viele Texte einfach nicht rezipiert worden in der Art und Weise. Und man hat sich dann aufgehängt jetzt eben auf liturgischen Fragen, die oft gar nicht eben jetzt Thema des Konzils gewesen sind. Das Konzil gab die Aufgabe zur Überarbeitung der Liturgie, das ist richtig, aber dann eben, was promulgiert worden ist und man versucht hat, das in die Tradition und in die liturgische Erneuerung einzubinden, war nicht jetzt eben direkt Konzilsbeschluss. Also man muss hier wirklich aufpassen, noch dazu, wo sich die Reformen des Konzils dann verbunden hat mit der größten Kulturrevolution, die wir im Westen hier jetzt eben hatten, die mit dem Jahr 1968 festgemacht wird, wo einfach aus dieser Frustration dessen auch, was im Zweiten Weltkrieg geschehen war und so weiter, man einen Hass entwickelt hat, ich traue mir es mal so zu sagen, auf alles, was bisher war und auf das Bisherige und Tradition war automatisch schlecht und alles, was modern war, war automatisch gut. Und diese Kulturrevolution, die damals jetzt eben geschehen war, hat maßgeblich dann eben auch die Umsetzung dieser Konzilsdokumente beeinflusst und ich muss sagen, eben auch nicht zum Besten neben dessen, was das Konzil eigentlich gemeint hatte.
Pater Karl, am 7. Januar hat Papst Leo nicht nur eine neue Katechese-Reihe begonnen zum Thema Konzilsdokumente, um diese neu zu lesen. Ich finde es total spannend, dass er sagt, lesen wir doch mal wirklich wieder die Texte neu und schauen, was da drin steht, über 60 Jahre später. Das ist eine ganz tolle Idee. Und am 7. Januar haben sich auch ungefähr 170 Kardinäle in Rom versammelt zum ersten außerordentlichen Konsistorium, das Papst Leo einberufen hat. Interessant ist, wir haben ja aktuell 245 Kardinäle. 123 sind erstmals in der ganzen Geschichte älter als 80, können also nicht mehr einen Papst wählen. Und 122 sind noch wahlberechtigt. Das soll aber nicht unser Thema sein. Unser Thema ist, ich habe gerade erwähnt, dass Papst Leo Papst Benedikt XVI. Zitiert hat, und zwar in seiner ersten Ansprache nach der Messe an die in Rom versammelten Kardinäle hat er das gesagt, dass die Konzilsdokumente nach wie vor aktuell sind. Und in seiner ersten Ansprache an die versammelten Kardinäle nach der Messe hat auch Papst Leo zur Eröffnung des Konsistoriums hat Papst Leo eben Lumen Gentium zitiert. Und zwar, ich fasse es mal zusammen, Christus ist das Licht der Völker, das hast du vorher schon erwähnt. Und da erwähnt er halt auch, er zitiert den ersten Abschnitt ziemlich lang, deshalb hat die Kirche die Aufgabe, einfach zu verkünden. Und da kommt diese berühmte Definition, was Kirche ist. Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Und dann entfaltet er seine Ansprache.
Ja, wie viele hunderte Dissertationen und Arbeiten über diesen Begriff geschrieben worden sind, dass hier der Begriff Sakrament plötzlich auf die Kirche angewendet wird. Denn man hat eben seit dem 12. Jahrhundert, seit Hugo von St. Victor, seitdem der eben den Begriff der Sakramente auf sieben Heilszeichen jetzt eben festgemacht hat, und das wurde dann 1439 auf dem Konzil von Florenz auch kodifiziert. Also es gibt 7 Sakramente, und dann plötzlich geschieht eben jetzt schon im Vorfeld des Konzils eine Weitung des Begriffs Sakrament, denn Sakrament heißt ja Sacramentum, heilige Wirkung, etwas, das Heiliges bewirkt. Mentum heißt immer Wirkung als Suffix, wenn es angehängt wird. Sacramentum, heilige Wirkung. Natürlich, die Taufe bewirkt Heiliges, nämlich göttliches Leben. Aber die Kirche bewirkt auch Heiliges insgesamt. Und deshalb wird die Kirche dort gleich im ersten Artikel von Lumen Gentium, also der wichtigsten Konstitution auch des Zweiten Vatikanischen Konzils, denn diese Kirchenkonstitution ist so gleichsam das Skelett, ja, oder die Struktur, ja, wo sich dann die verschiedenen Dokumente jetzt gleichsam auch ableiten davon. Also auf jeden Fall wird dort die Kirche dann Sacramentum Salutis, innigstes Werkzeug zur Vereinigung der Menschheit jetzt eben mit Gott genannt. Und das ist eigentlich eine tolle also die tollste Wesensbeschreibung der Kirche. Denn wir sind kein Selbstzweck. Sakramente sind nie Selbstzweck. Ja? Also die Kirche hat über sich selbst geredet, aber sie hat über sich selbst geredet, weil es um Lumen Gentium geht. Das ist ja auch ein grundlegendes Missverständnis, wenn man sagt, die Kirchenkonstitution Lumen Gentium, Licht der Völker, dass mit Licht der Völker die Kirche gemeint ist. Nein, ist sie nicht. Christus ist das Lumen Gentium. Das kommt aus dem Lukas-Evangelium, wo Simeon Jesus preist als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Gente sind eigentlich die Heiden. Also man hat hier sogar das Missionarische dabei. Also Christus ist das Licht der Heiden, also zur Erleuchtung der Welt. Und die Kirche ist das Sakrament dazu. Also sie ist der heilige Thomas von Aquin sagt, Sakramente sind quasi cause instrumentales. Also sie wirken wie Instrumentalursachen. Also so ein Instrument ist ja der Hammer, Zange, eine Säge und so weiter, also ein Werkzeug, wo man etwas verändern kann. Und die Kirche ist ein heiliges Werkzeug, aber sie ist nicht Selbstzweck. Und da hat sich meines Erachtens nach dem Konzil das meiste verschoben, weil wir dauernd über uns selbst reden und nicht über Lumen Gentium, über das Licht der Völker, welches Christus ist.
Also, ich versuche es mal runterzubrechen, Pater Karl, diese Definition von dem, was Kirche ist. Wir kennen diese 7 Sakramente, Beispiel Eucharistie, da haben wir ein sichtbares Zeichen, oder 2 sogar, das Brot und den Wein, die wandeln sich dann in was Unsichtbares, oder da wird Christus unsichtbar, gegenwärtig, leiblich, gegenwärtig mit Fleisch und Blut. Die Kirche ist ja gleichsam Sakrament, wie ein Sakrament. Also muss es ja auch hier ein sichtbares Zeichen geben. Das sind zum Beispiel die Gläubigen, die zum Gottesdienst versammelt sind. Das ist die Pfarrei, das ist die Weltkirche. Hinten bei dir sieht man da so einen Bub aus der Weltkirche. Das muss einfach mal runterbrechen. Aber da passiert eben, die Kirche bewirkt auch Unsichtbares, nämlich die Verbindung mit Gott. Aber was in dieser Definition ja auch noch drin ist, die Einheit der ganzen Menschheit. Und das sehen wir ja genauso in der Weltkirche, dass gerade die Kirche die ganze Menschheit letztlich verbinden kann.
Ja. Aber es geht nur so, indem der Gläubige selbst mit Christus verbunden wird. Also das ist wirklich ganz wichtig, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir erwecken den Eindruck auch nach außen, also wenn da Äußerungen gemacht werden und so weiter über dieses und jenes, als wären wir eine Art große NGO. Und die Weltveränderung, die in der Kirche geschieht, ist nur, wenn ich das Heilige an mir wirken lasse und wenn die Gläubigen selbst zum Sauerteig werden, um die Welt so zu verändern, dass wir so Werkzeug zur Vereinigung der Menschheit als solches werden. Also es geht nicht bloß, also es ist richtig, dass der Papst und die Bischöfe dann, zu Weihnachten hatten wir das, zu Frieden und so weiter Stellung nehmen, das ist richtig. Aber der wichtigste Beitrag ist nicht eine Stellungnahme des Papstes und des Bischofs und von wem auch sonst, das ist richtig und wichtig, dass die das tun, sondern dass ich mich auf Christus einlasse und von ihm mein Leben verändern lasse. Weltveränderung beginnt hier drinnen und das Sakrament, das die Kirche insgesamt für die Veränderung der Welt ist, wirkt über die Sakramentalität, die Christus in uns selbst jetzt eben entwickelt, indem er uns zu Sakrum, zu Heiligen letztlich macht. Also ich glaube, man muss das wirklich sehr stark sehen, weil man hat ein bisschen so das Gefühl, also als Kirche, wir verlieren die Gläubigen und deshalb schauen wir, dass wir uns mehr so nur sozial und nur politisch und kirchenpolitisch jetzt eben stellen. Das ist zu wenig. Die erste Sorge der Kirche muss es sein, dass wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser erkennen und annehmen. Dazu dienen die Sakramente der Kirche und zu sonst nichts anderem. Und dazu dient die Kirche insgesamt, die uns in ihrem Kosmos des Tuns, der natürlich mehr ist als die Sakramente, eben auch dieses als Instrument jetzt eben dient, dass wir eins werden mit Christus. Also noch einmal, ich breche es mir ein bisschen fromm jetzt, noch frömmer runter. Also ich muss mich selbst bemühen, jetzt eben in Christus hineinzugehen, durch die Sakramente und Sakramentalität, die mir durch die Kirche begegnet, durch die Predigt, durch das Gebet und so weiter, durch den Empfang der Sakramente, damit ich selbst dann meinen Beitrag leiste im Gesamt der Kirche, damit die Menschheit eben jetzt eins wird im Frieden und in der, ja, also da geht es jetzt nicht bloß um Christlichkeit, sondern eins wird, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt, durch den Beitrag der Kirche.
Pater Karl, unsere Zuschauer lieben es, wenn es in dieser Sendung katholisch und fromm zugeht. Pater Karl, in seiner Eröffnungsansprache passiert etwas Interessantes. Papst Leo fasst so diese Pontifikate seiner Vorgänger zusammen, zum Beispiel Paul VI. Und Johannes Paul II. Fasst er mit dem Begriff Evangelisierungsmission. Ja. Die Kirche hat den Auftrag, Christus in die Welt hineinzubringen. Die Pontifikate Benedikt XVI. Und Franziskus fasst er mit dem Begriff Anziehung, wobei er genau das betont, was du eben gesagt hast. Es ist nicht die Kirche, die anzieht, sondern es ist Christus, der Anzieht. Das ist ihm ganz wichtig in seiner Ansprache, Pater Karl. Da hast du also sehr gut geantwortet, ganz im Sinne unseres Papstes. Und dann betont er vor allem auch diese Gemeinschaft der Kardinäle, des Kardinalskollegiums und sagt, dass wir alle immer in der Einheit mit Christus sind, auf das kommt es an, der dann weiterhin durch uns anziehen kann. Und jetzt kommt ein Akzent, von dem ja gesagt wird, das ist jetzt der Akzent, den möglicherweise Papst Leo setzen wird. Er sagt nämlich diese prägnante Formulierung, Einheit zieht an, Spaltung zerstreut. Ja. Und jetzt die Frage, Pater Karl, glaubst du, dass man jetzt schon sagen kann, Paul VI., Johannes Paul II., Mission durch Evangelisierung, Neuevangelisierung, Papst Benedikt XVI., Papst Franziskus, Mission mehr durch Anziehung. Kein Proselytismus, ist ja immer betont worden. Und Papst Leo XIV. Vielleicht Mission, vor allem durch Einheit, natürlich nicht exklusiv, alles geht so ineinander über, aber die Akzente, die betont werden, auch einfach vom heiligen Augustinus, er ist ja Augustiner, die Betonung der Einheit.
Also Einheit zieht immer an, ja. Also Tertullian sagt ja schon, also das ist ein kein Kirchenvater, aber ein Theologe eben jetzt des zweiten Jahrhunderts zur Christenverfolgung, wie die Römer gestaunt haben, ehen in quantum sed illigunt, schaut, wie die einander lieben. Wenn man heute die Kirche anschaut, muss man sagen, schaut, wie die miteinander streiten, wobei es Zeiten gegeben hat, wo schlimmer war. Das muss man auch sagen. Also ich habe das Gefühl, dass wir in eine Solidierung mittlerweile jetzt eben kommen, weil die jungen Leute, die mittlerweile in die Kirche kommen, überhaupt nicht interessiert sind an Kirchenpolitik und kirchenpolitischen Positionen und so weiter, die oft mit einer Intriganz und mit einer, wie soll ich sagen, Besessenheit jetzt eben vorgetragen werden und in Wirklichkeit gar nichts damit zu tun haben, oft, dass Jesus in den Herzen der Menschen zu leben beginnt. Wir haben draußen eine Wüste der Sinnlehre und der Sinnlosigkeit und beschäftigen uns mit kirchenpolitischen Positionen. Das kann doch niemanden interessieren. Entschuldigung, ja, also das kann wirklich niemand interessieren. Niemand geht in die Kirche wegen dieser oder jenen kirchenpolitischen Position, sondern weil ich dort Gott begegne und weil ich von Gott etwas geschenkt bekomme. Mein Bild ja ist ja immer, dass wir nach außen den Eindruck erwecken, als wären wir ein Geschäft mit leeren Regalen und würden nur dauernd diese Regale umräumen und so weiter. Wir müssen sagen, was es in der Kirche gibt, und das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus betet selbst beim letzten Abendmahl in den Abschiedsreden um die Einheit. Und wenn man eins ist, und das heißt auch eins sein mit der Lehre der Kirche, mit dem Glauben der Kirche, Der größte Zuwachs geschieht derzeit in Amerika, in England, in Frankreich, aber mittlerweile auch im deutschen Sprachraum durch diese katholischen Influencer, die wir in den Social Media haben. Und das sind nicht Leute, die über Kirchenpolitik reden und über Zölibat oder Frauenpriestertum oder sonst etwas, sondern die über Jesus Christus reden, die über ihren Glauben reden, die eins sind mit dem Ganzen des Glaubens. Und das fasziniert junge Leute. Deshalb haben wir dauernd eben jetzt junge Leute, die sich für den Glauben interessieren und zur Taufe anmelden. Also da geschieht Erstaunliches. Also da hat der Papst Leo absolut recht. Er ist natürlich jetzt in dieser Zeit, wo wir viele, viele Phasen der Destruktion und der Dekadenz bereits hinter uns haben. Er ist natürlich in einer Zeit, wo wir so tief unten sind, wo es ja nur mehr nach oben gehen kann. Und nach oben kann es nur gehen. Und deshalb hat man ihn auch gewählt, weil die Kardinäle wollten eindeutig einen Papst, der jetzt, wie soll ich sagen, in normaler Weise Papst ist. Ja, also wenn ich das mal so sagen darf, ja, ich interpretiere das halt mir jetzt frei so. Ja, sie wollten einfach, das versteht auch als Auftrag. Wir müssen zeigen, dass wir als Kirche eins sind in Jesus Christus und auf Jesus Christus schauen. Und das wird dann eben magnetisieren und anziehen.
Es sind vier Themen, so Papst Leo, die nächsten ein, zwei Jahre im Zentrum stehen der Betrachtung, nämlich Mission der Kirche in der Welt von heute, Dienst des Heiligen Stuhls, insbesondere an den Teilkirchen, das zweite Thema. Das dritte ist Synode und Synodalität, das kennen wir ja schon ganz ausgiebig von Papst Franziskus her, als Stil der Zusammenarbeit. Und dann Liturgie, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Und das alles unter dem Aspekt der Einheit, da sind wir gespannt. Da gibt es ja einiges zusammenzubringen in der Kirche, Pater Karl.
Ja, da gibt es sehr viel. Ne? Also ich habe den Papst Franziskus, wir haben dazu ja Sendungen gemacht, mir hat das sehr leid getan, weil seine Impulse jetzt zu einer missionarischen Kirche, also die sind vor allem in Europa, ich habe ja den Unterschied immer gesehen, wie man auf ihn reagiert, eben jetzt im Süden und wie man bei uns in Europa reagiert und irgendwie hat man ihn bei uns nicht verstanden, weil Mission seit Jahrhunderten kein Thema ist, wir waren immer alle katholisch, ja, und Pastoraltheologie hat sich mit der vorhandenen Masse eben jetzt der Gläubigen beschäftigt und umstrukturiert und so weiter und verschiedene Verantwortungen neu verteilt und so, aber dass man dazu gewinnen will, die noch nicht oder nicht mehr dabei sind. Also dieser Drive ist uns ja verloren gegangen. Und Papst Franziskus hat noch einen wesentlichen Beitrag gebracht, den eben jetzt Leo der 14. fortsetzt. Er hat den Begriff eben der Mission wieder populär gemacht. Die europäischen Päpste, Paul der 6., Benedikt der 16., Johannes Paul der 2., ja, die haben ja das Problem gehabt, dass in Europa der Begriff Mission sehr belastet war durch die kirchengeschichtlichen grauslichen Dinge, die im 16., 17. Jahrhundert geschehen sind. Man hat diesen Begriff dann zu vermeiden versucht und hat ihn durch Evangelisierung oder Neuevangelisierung ersetzt. Ja. Und dann kommt der Papst aus Argentinien, spricht Spanisch und Missione ist dort das Tollste, was es gibt im Sprachverständnis, im spanischen Sprachverständnis. Dasselbe im Englischen. A mission, ja, jeder möchte eine Mission haben. Bei uns die Partei der Grünen will eine Mission haben, VW will eine Mission haben, ja, und so weiter. Dieser oder jener Nahrungsmittelkonzern möchte eine Mission haben. Alle wollen eine Mission haben. Mission heißt im Englischen Sendung, Ziel, Auftrag, Purpose und so weiter. Ich will was haben. Und das wird durch diese Päpste jetzt plötzlich positiv wieder in die Kirche gebracht und ist der Urauftrag der Christen. Wir hatten ja noch im Zweiten Vatikanum, wo du begonnen hast, die Sendung damit, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Das heißt, wenn die Kirche nicht Menschen für den Glauben an Christus gewinnen will, das ist unsere Mission, für die Erkenntnis der Liebe Christi gewinnen will, haben wir kein Wesen. Und dann dürfen wir uns nicht verwundern, wenn wir verwesen. Also das heißt, das wird sicher jetzt an erster Stelle auch vom Papst Leo dem 14. fortgesetzt. Bei uns braucht es allerdings sicher noch einige Zeit, um einen Mentality Change zu bringen. Bei den Jungen ist er da. Ja, aber bei den Alten, die noch im Gewohnten sind, ist es sehr ungewohnt, das Ganze. Aber ich setze sehr stark auf die neue Generation. Ich lese ja, dass die Generation Z doppelt oder dreimal so gläubig ist wie die Generation ihrer Eltern. Und die hohe Zahl der Jungen, die sich für den Glauben interessieren, gibt mir Hoffnung.
Die Tagespost hat ein Interview veröffentlicht mit dem ehemaligen Vorgesetzten von Papst Leo, einem Bischof aus Peru, der schon pensioniert ist, Daniel Turley, 82 Jahre alt, der also Pater Bob, so hieß Papst Leo als Augustinerpater dort, wie er gewirkt hat. Er hat gesagt, dass dieser es schaffen werde, die verschiedenen Gruppen innerhalb der Kirche zu einer einzigen Mission zu versammeln. Und er hat ihn so beschrieben: Papst Leo liebt die Eucharistie und die Sakramente. Er widmet sich der Kontemplation und dem Gebet. Er hat eine große Verehrung für Maria. Er liebt das Gemeinschaftsleben und die Lectio Divina. Und er kümmert sich um die Armen und die Schwachen.
Ja, ich glaube, die Einheit muss um eine Einheit wieder im Ziel sein. So, was gibt's uns? Für was sind wir da? Ja, also ist wirklich die große Frage. Der Johannes Hartl, der berühmte Vergleich vom Johannes Hartl, ein hipper Missionar unserer Zeit, wie ihn da eine sehr miese ARD-Dokumentation bezeichnet hat. Also Johannes Hartl großartig gesagt, wir sind wie ein Fußballspiel ohne Tore. Ja, da laufen die Leute herum und wissen nicht, was sie eigentlich dort tun. Ja, und die einen haben kirchenpolitische Ziele und die anderen wollen das Spielfeld mit Kunstrasen und die anderen wollen es mit Biorasen und irgendwie. Aber das eigentliche Ziel der Kirche ist, den Menschen die Liebe Christi zu bringen. Und das nennt man, wenn man die annimmt, nennt man das Glauben. Ja, die Liebe Christi annehmen heißt Glauben. Und das ist die Mission der Kirche. Und wenn wir das nicht wollen gemeinsam, ja, also wenn wir dieses gemeinsame eine Ziel nicht haben, dann werden wir weiter eben jetzt dilettantisch da herumlaufen und irgendwas tun und über irgendwas reden. Aber das Eigentliche, was ja die Sehnsucht der Herzen letztlich stillt und warum sie gläubig werden, weil ihnen in der Kirche Christus begegnet, ja, der Retter, der Erlöser, der Heiland, ja, der uns den Himmel öffnet. Also wenn wir dieses gemeinsame Ziel wiederfinden, werden wir automatisch in eine gute Zukunft gehen.
Und dazu soll eine Relektür des Zweiten Vatikanischen Konzils helfen, indem man sich wieder ganz neu den Texten zuwendet und nochmal schaut, was hat denn das Konzil wirklich gesagt und nicht nur ein sogenannter Geist des Konzils. Pater Karl, so sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Es ist eigentlich schon schön, Thomas, dass wir in einer solchen Zeit leben, wo man doch das Gefühl hat, es gibt einen Aufbruch in der Kirche. Und wir wollen den himmlischen Vater bitten, dass er den verstärkt und fortsetzt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.